Wenn Reinhard Göbel hier zu uns nach Baden-Baden ins Studio kommt, dann kommt er auch immer nicht nur mit großer Vorfreude, sondern auch mit einem gepackten Koffer. In dem Koffer sind nicht nur Kleidungsstücke drin, vermute ich mal. Es ist ganz viel anderes drin, was hier jetzt vor mir auf dem Tisch liegt, Herr Göbel. Verraten Sie doch mal unseren Hörerinnen und Hörern, was Sie da alles ausgepackt haben.
Naja, also grundsätzlich basiert das auf meiner Unsicherheit im Umgang mit diesem Thema, aber auch auf der Vielschichtigkeit. Ich hatte dabei, wir fangen unten an, den Erstdruck von 1767 mit Händels Bild. Jetzt habe ich ihn schon weggepackt, sonst könnten wir den eben begucken. Oh, was schön. Dann habe ich dabei natürlich auch das Faksimile der Kompositionspartitur. Ich hatte die neue Mozart-Ausgabe, ich habe die Hallische Händel-Ausgabe, ich habe Nachricht von Georg Friedrich Händels Lebensumständen, aus denen ich gelesen habe. Ich habe so ein bisschen englische, deutsche Literatur, also Werkeinführungen dabei. Und das werde ich jetzt meinen Studenten, werde ich das jetzt hinterlassen, wenn ihr euch mit Messias befasst, lest das mal durch und so weiter.
Sie sind also bestens vorbereitet. Aha, Sie sind eben ein Musikus. Musikus. Nee, der Musikus im alten Sinne eben nicht nur der, der Musik macht. Sie machen ja natürlich auch Musik, früher als Geiger, jetzt als Dirigent. Sie denken eben auch liebend gerne nach über Musik und vertiefen sich eben nicht nur in die Noten, sondern auch immer wieder in die Kontexte, in die Entstehungsbedingungen der Werke. Und Sie haben jetzt bei Messias in der Aufnahmestrecke, die hinter uns liegt, immer wieder auch gesagt, Sie haben immer wieder Entdeckungen gemacht und für sich selbst Reichtümer entdeckt.
Ja. Natürlich, aber wissen Sie, man kann ja die Töne, das A und das D, dann nicht ohne den zeitgenössischen Kontext betrachten. Also das eine gehört für mich unmittelbar zum anderen. Ich denke häufiger darüber nach. Natürlich habe ich als 22-Jähriger oder als 25-Jähriger auch vom Blatt ins Band gedudelt, irgendetwas. Aber es war immer noch, es ist immer noch so gut gewesen, dass es heute noch erträglich ist. Und man denkt, hoch, wer ist denn das? Ja, das ist der alte Mann da. Aber die geistige Beschäftigung damit, die Auseinandersetzung mit dem Material, das hört einfach gar nicht auf. Ich möchte mehr wissen darüber, über das, was ich mache.
Sie hatten mir im Vorfeld gesagt, Sie hätten sich jetzt so etwa so lange vorbereitet hier auf unsere Aufnahmen, so lange wie Händel am Messias komponiert hat. Man muss dazu sagen, Händel hat den Messias in unfassbar kurzer Zeit komponiert. Ja. Ich glaube, der erste Teil allein nur in einer Woche.
Ja, so war das.
Wenn Sie jetzt hier in die Faksimile-Ausgabe, in die Handschrift von Händel schauen, können Sie da diese unfassbare Kreativität, die da aus ihm strömte, auch irgendwie nachvollziehen?
Nee, das kann man nicht sehen. Er hat die gleiche schlampige Handschrift wie immer, die er seine Amanuensis dann erklären musste. Also das ist das und so weiter. Natürlich ist das nicht wie Bachs Der erste Mühlhausener Kantate, wo man sich dann fragt, ist das geschrieben oder ist das gedruckt? Also diese Klarheit hat er nie gehabt, hat Telemann auch nie gehabt. Das war nur Johann Sebastian Bach. Aber was er da in einer Woche jetzt erstmal abseits des Schriftbildes an Musik bewältigt hat, ist ja ungeheuerlich. Also zwei Dinge kommen für mich zusammen. Einerseits der Druck, den hatte er auch bei anderen Werken. Und die Gewissheit, also die geniale Gewissheit. Ich schreibe jetzt einfach. Das wird sich schon irgendwie entwickeln. Ich fange jetzt mal an und irgendwann werden wir auch zu Ende kommen. Also diese unglaubliche Virtuosität, die natürlich Leute, die improvisieren können, ja ohnehin haben.
Also er war ein großartiger Organist.
Ja, aber ein großartiger Denker. Das ist doch das Entscheidende. Denn die Komposition beginnt zwar, ich frage meine Studenten auch immer, wo beginnt die Komposition? Dann auf Seite 1, nein, im Kopf. Wahnsinn, Wahnsinn.
Das lässt ein bisschen an Johann Sebastian Bach denken. Bach und Händel waren ja Jahrgänger.
Ja.
Sie haben vorhin schon zwei, dreimal den Namen Bach erwähnt.
Und ja, es geht ja nicht ohne.
Es geht nicht ohne bei Ihnen. Nein. Und Sie sagten, Sie können ohne den Vergleich mit Bach ohnehin nicht leben, auch mit Blick auf Händel. Was verbindet die beiden und wo unterscheiden sie sich so stark?
Na, die beiden verbindet, genauso wie Telemann, dass sie ja letztlich aus der gleichen Theoriequelle getrunken haben. Sie sind eben groß geworden in dem deutschen Theoriegebäude des späten 17. Jahrhunderts. Bach in seiner Familie, der Händel sozusagen als Elevated Kind, also ein bisschen anderer sozialer Stand, das interessiert mich. Also wie die sich dann beide in unterschiedlichen Richtungen entwickelt haben. Bach ist beim Deutschen geblieben und hat das intensiviert. Händel, das Italienische. Also er ist ja der Verführer. Also es gibt niemand, der zauberhaftere oder, wie soll ich sagen, emotional tiefgehendere Hemiolen geschrieben hat. Wam dim tam ta ya da hi di ya dim tim und so. Und dann gibt es Telemann, der das Französische gemacht hat. Das finde ich das Tolle bei diesen drei Komponisten. Deshalb wird man da auch nie langweilig.
Apropos Händel und Italien, in Ihrem Beitrag zum Halleluja, auf das wir auch zu sprechen kommen in unserer Reihe, sprechen Sie von einer veritablen Entdeckung, die Sie gemacht haben, was Sie zumindest noch nirgendwo anders gelesen haben, dass Händel nämlich von Corelli abgeschrieben hat bei seinem berühmten Halleluja.
Naja, was kann ich dafür, dass die anderen das nicht entdeckt haben? Also eine umfassende Bildung ist immer ein gutes.
Nein, man muss sagen, es ist ein Stück Werk ohne Opus. Also es scheint ein Corelli-Stück zu sein, das jetzt tatsächlich nicht bei jeder Mann und jeder Frau auf dem Notenständer
liegt. Nein, ganz genau, ganz genau. Aber er war ja in Rom, er hatte ja mit Corelli Kontakt. Sie sind ja auch aneinander geraten, ne? Wo Corelli gesagt hat, das kann man sich durchaus vorstellen. Ich habe jetzt zu Hause neben meinem Arbeitstisch steht ja das wunderbare Mezzo Tinto von Corelli. Ich kann mir durchaus vorstellen, dass der ein bisschen mit der Perücke gewackelt hat und gesagt hat, davon verstehen wir hier in Rom nichts. Also weil Händel irgendwie eine französische Ouvertüre geschrieben hat und in die siebte Lage ging und der Meister dann und so weiter. Aber ob er das nun mitgenommen hat oder, was man ja bei diesen musikalischen Genies auch immer wissen muss, die konnten sich ja daran erinnern, was sie gehört hatten. Und diese und so weiter hat sich dem sofort eingebracht.
Es gibt jetzt von Reinhard Goebel und Händels Messias leider, muss ich sagen, keine Aufnahme.
Ach, nee.
Sie haben allerdings den Messias mehrfach auch dirigiert. Was ist so eine besonders Ihnen in Erinnerung gebliebene dirigentische Erfahrung in Ihrer Auseinandersetzung mit dem Werk?
Ach Gott, da gibt es viele Dinge. Aber die wichtigste Erfahrung ist eigentlich die, dass ich immer etwas will, was die anderen nicht wollen. Ich will zum Beispiel keine Verzierungen. Und wenn dann irgendeine Altissime mit sowas ankommt, dann sage ich, sie ändern jetzt die Dornenkrone. Die machen sie jetzt zu einem Häkelhäubchen. Oder wie sehe ich das? Ich raste dann auch leider verbal immer mal wieder aus.
Aber Ihre Musikerinnen und Musiker lassen sich von Ihnen überzeugen?
Nein. Das sind ja nicht meine. Nur Leute, die selbst also zu Gedanken inklinieren, sagen, ja, das ist ein bemerkenswerter Gedanke. Wir spielen das heute alles immer gleich. Wir spielen das alles heute gleich, weil wir natürlich von den Tonträgern abhängig sind. Deshalb warne ich jetzt inzwischen Leute, die wirklich etwas lernen möchten an einem Stück. Hören Sie sich's nur einmal oberflächlich an. Irgendwo gehen Sie dann mit sich selbst ins Gericht, wie viel Sie mit Ihrer Analyse erreichen können. Und dann zeige ich Ihnen später, was da noch drin steckt. Aber nicht irgendeine fertige Interpretation anhören.
Was jetzt uns betrifft, die Hörerinnen und Hörer von SWR Kultur, wir können uns jetzt natürlich freuen auf 5 Stücke, die Sie für uns gemacht haben zu Händels Messias. Und Sie haben beim Aufnehmen gerade eben gesagt, man kann die Reichtümer dieses Stücks gar nicht alle beschreiben. Das ist Ihnen natürlich nicht gelungen, aber es sind schon etliche Perlen dabei und man kann tatsächlich immer wieder nur glücklich staunen über das, was uns Händel da geschenkt hat, oder?
Ja. Klaro. Also der eine wird emotional davon ergriffen und der mit Fachbrille, der entdeckt natürlich andere Dinge und entdeckt dabei auch, warum uns das eine so ergreift und die Art, wie es uns ergreift. Ja, das ist schon ein Wunderwerk und ich wünschte, dass wir das heute häufiger hören würden. Aber es ist eben an den Rand gedrängt. Die Chortradition geht zu Ende. Man geht nicht mehr donnerstagsabends in den Chor, weil man dann da doch eher was anderes machen möchte. Es hat keine unmittelbare Anrede mehr für uns, weil wir es nicht auf Deutsch hören und nicht alle englischen Worte verstehen. Und das Religiöse wird sowieso an den Rand gedrängt. Und ja, würde ich mal sagen, the heydays, die sind vorüber. Aber es ist doch schön, wenn wir es nochmal outdiggen.
Der Dirigent, der Musikforscher, der Musikenthusiast Reinhard Goebel war zum 7. Mal für uns hier in SWR Kultur und hat Erklärstücke, die aber weit mehr als nur erklären, mit uns produziert. Nach 3-mal Bach, nach Beethoven, Vivaldi und Mozart war jetzt Händels Messias dran. 5 Stücke, auf die wir uns freuen können in SWR Kultur. Herr Goebel, vielen Dank, dass Sie da waren und bis zum nächsten Mal.
Gerne. Danke für die Einladung und ciao, ciao.